Halleluja. Halleluja. Früher hätte ich verstanden, hallo Julia. Na, und dann habe ich mich immer gewundert, warum die Julia immer extra begrüßt wird. Dieses nette, hübsche Mädchen aus der Nachbarschaft. Dabei ging die gar nicht in den Gottesdienst. Aber es heißt ja was heißt es denn jetzt? Halleluja. Nein, wie heißt es? Halleluja. Halleluja. Von Jahwe. Jahwe heißt Gott. Preist den Herrn. Preist Jahwe. Und wir haben heute Grund, Gott zu preisen, weil wir feiern Pfingsten. Wir feiern Pfingsten, deswegen haben wir auch morgen Feiertag. Aber das ist nicht das Wichtigste. Und wenn ich an Pfingsten denke, dann denke ich an unseren Umzug. Wir kommen ja jeden Sonntag immer morgens von Hagen her. Wir sind also schon um 8.20 Uhr aus dem Haus gegangen. Und dann haben wir uns gesagt, wir möchten gerne nach Düsseldorf ziehen. Und da freuen wir uns drauf. In 5 Wochen geht es los, dass wir hier umziehen nach Düsseldorf. Ich muss aber bekennen, das war uns immer so eine große Last. Wir haben uns so ziemlich hilflos gefühlt und allein gefühlt, weil in den letzten 2 Jahren ging es mir gesundheitlich immer schlechter und ich dachte, wie sollen wir den Umzug nur bewältigen? Das ist für uns so ein Riesending. Aber das musste gar nicht sein, weil es ist keine Last, denn wir haben so viele Helfer. Ja, wir haben letzte Woche haben wir gestrichen und wir waren zu 9 Leuten in der Wohnung und haben gestrichen. 7 Leute aus dieser Gemeinde haben geholfen und das war für uns so eine Ermutigung. Erwin war vorher noch da in der Wohnung mit jemandem und hat schon mal abgeklebt. Also mehr als 7 Leute haben geholfen. Vor 2, 3 Tagen habe ich eine E-Mail bekommen von Manuel. Ich hatte ihm so ein bisschen geschrieben nochmal, wie unser Umzug vielleicht ablaufen sollte und sagte, sag mal, du sollst dich doch da nicht drum kümmern, das mache ich doch. Und wenn ich sage, ich kümmere mich darum, dann kümmere ich mich auch darum. Das tat wieder gut. Wirklich zu wissen, da sind Leute, die kümmern sich darum und wir sind nicht alleine, sondern wir haben Leute, die stehen mit uns in dieser ganzen Sache. Und wisst ihr, daran muss ich denken, weil Pfingsten auch damit anfing, dass die Jünger alleine waren. Die waren 3 Jahre mit dem Meister zusammen. 3 Jahre hat ihr Meister ihnen immer gesagt, was sie tun sollten, was sie nicht tun sollten. Hat sie überrascht mit Dingen, hat sie davon überzeugt, dass er mehr war als nur ein Mensch. Und jetzt, nach 3 Jahren und nach der Auferstehung, ist er für immer fortgegangen. In den Himmel, zurück zu seinem Vater. Und sie waren alleine. Dann haben sie sich eingeschlossen. Haben Angst gehabt vor den Juden, die ja ihren Meister getötet haben. Auch wenn er wieder auferstanden ist. Aber die Juden, die waren immer noch gefährlich. Und sie hatten Angst gehabt. Sie haben sich hilflos gefühlt. Und in dem Moment, als sie sich hilflos gefühlt haben und als sie gebetet haben, zusammen waren, ist es passiert. Gott hat sie besucht. Gott hat sie besucht, so wie Jesus ihnen das ja vorher schon versprochen hat. Er hat ja gesagt, ich werde einen anderen Beistand senden. Ein Parakletos. Parakletos heißt ja jemand, der zur Hilfe herbeigerufen wird, zu deiner Seite gestellt wird. Ich werde euch einen Tröster schicken. Und das ist endlich passiert. Und dann lesen wir ja, wie die Stätte bebt. Und wie auf einmal aus einem feigen Petrus ein furchtloser Prediger wird. Oder Petrus geht raus und er und auch seine anderen Jünger mit ihm gehen raus und reden und alle verstehen sie in verschiedenen Sprachen. Und dann predigt Petrus. Und was passiert? 3000 Leute bekehren sich. Ich glaube, der am meisten überrascht war, war Petrus, oder? Und Petrus und die anderen haben gemerkt, auf einmal ist etwas passiert in uns. Wir haben eine Hoffnung, wir haben eine Kraft in uns, die wir sonst immer nur in unserem Meister gesehen haben. Jetzt ist diese Kraft in uns. Gott hat uns besucht und er wird uns nie wieder verlassen. Nie wieder. Das ist Pfingsten. Gott hat uns besucht, er ist mit uns, er ist in uns. Und ich will heute Morgen mal so ein paar Impulse weitergeben, warum Pfingsten so genial ist und warum wir wirklich Grund haben, Halleluja zu sagen. Ja? So ein paar Gründe. Der erste ist, wir müssen nie mehr allein sein. Wir müssen nie wieder allein sein. Seid mal ehrlich, wer von euch hat sich schon mal wirklich allein gelassen gefühlt, alleine gefühlt? Vielleicht habt ihr Heimweh gehabt, so richtig alleine für euch. Wer von euch hat so ein Gefühl schon mal erlebt? Aber schon fast alle, außer Marcello. Habe ich gesehen, du hast deine Hand nicht gehoben, Marcello. Viele von uns haben sich schon mal allein gefühlt, oder? Und dann tut es so gut, jemanden zu haben, der einen versteht. Es tut so gut, mit jemandem zusammen ein Problem anzugehen und nicht alleine in dem Problem zu stehen. Und wir können Gemeinschaft haben mit dem lebendigen Gott, mit dem Allmächtigen. Und das zu jeder Zeit, wo immer du bist. Früher, als ich zum Zahnarzt ging, ist immer meine Mutter mitgegangen. Weil Zahnarzt hasste ich. Da habe ich immer zwei Nächte vorher nicht geschlafen. Ist meine Mutter mitgegangen. Und dann habe ich auf ihrem Schoß gesessen. Und dann musste ich den Zahnarzt zwar erdulden, aber gleichzeitig hatte ich meinen Tröster mit mir. Und die hat mich getröstet. Als ich dann 20 war, musste ich mir einen anderen Tröster suchen. Aber wisst ihr, vor 2 Tagen war ich wieder beim Zahnarzt. Und da habe ich so gesessen und auf den Zahnarzt gewartet. Ich saß schon in einem Stuhl und da dachte ich so, Mensch, gut, dass jetzt nicht nur der Zahnarzt gleich reinkommt, sondern dass der Heilige Geist jetzt schon mit dabei ist. Der Heilige Geist ist da. Er ist in diesem Raum. Und der Heilige Geist ist Gott. Gott ist in diesem Raum. Der Heilige Geist ist in mir. Er tröstet mich, er gibt mir Mut, er gibt mir Kraft. Und wisst ihr, das war ja immer schon Gottes Ziel. Das war immer schon Gottes Anliegen, dass er Gemeinschaft hat mit uns. Darum sind wir auf diesem Planeten. Gott will Gemeinschaft haben mit uns. Und wenn du dir die Geschichte von Israel durchliest, dann liest du, dass Gott immer wieder Gemeinschaft hatte mit einzelnen Personen. Und dann ist Mose auf den Berg gestiegen und hatte dort Gemeinschaft mit Gott. Und dann ist Mose in das Zelt gegangen, hatte Gemeinschaft mit Gott. Gott hat unter dem Volk Israel gewohnt. Aber er hat gesagt, ich will nicht nur unter ihnen wohnen, sondern ich will in ihnen wohnen. Und damit ihr auch glaubt, was ich sage, wollen wir uns mal ein paar Bibelverse anschauen, jetzt im Laufe der Predigt. Und ich habe bewusst mal selbst keine Bibel mitgenommen, habe mir die Bibelverse auch nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, warum soll ich immer alles selber machen? Wir können das doch zusammen machen. Wir sind ja als Gemeinschaft hier, deswegen fände ich das klasse, wenn ihr mitmacht und wenn der oder diejenige, die am schnellsten den Bibelvers gefunden hat, aufstehen, klar und deutlich eben den Bibelvers lesen. Schauen wir uns mal 2 Bibelverse an. Hesekiel 36, Vers 27 und der nächste ist Epheser 2, Vers 19 bis 22. Christian steht hinten noch mit 2 Bibeln, also wer seine vergessen hat, Christian gibt gerne 2 ab. Hesekiel 36, Vers 27, da verspricht Gott etwas. Und das war ja schon hunderte von Jahren, bevor die Verheißung erfüllt wurde. Was verspricht Gott dort? Hesekiel 36, Vers 27.
Ja, ich will meinen Geist in euer Inneres legen und werde bewirken, dass ihr in meinen Satzungen wandelt und meine Rechtsbestimmungen befolgt.
Ich will meinen Geist in euch geben. Und wenn ich meinen Geist in euch gebe, dann werdet ihr Dinge tun, die ihr vorher nicht getan habt. Dann werdet ihr meine Wege gehen, dann werdet ihr meine Satzung erfüllen. Ich will meinen Geist in euch geben. Das hat Gott schon hunderte von Jahren vorher verheißen. Und deswegen kann Paulus auch Folgendes sagen in Epheser 2, Vers 19 bis 22. Wenn ihr laut und deutlich kurz eben diese Verse vorlest.
Nicht mehr Gäste und Fremde, sondern Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen. Gebaut auf dem Grund der Apostel und der Propheten und auf Jesus Christus, der der Eckstein ist. Auf welchen der ganze Bau ineinander gefügt aufwächst, zum Tempel des Herrn. Durch ihn werdet auch ihr mit aufgebaut zu einer Wohnung Gottes im Geist.
Dankeschön. Wir sind die Wohnung Gottes. Also wir haben eine schöne Wohnung gefunden in Düsseldorf. Aber wenn ich Gott wäre, dann hätte ich wahrscheinlich viel schönere Wohnungen gefunden als mich. Aber Gott hat sich mich ausgesucht und dich ausgesucht, dass er sagt, ich will in euch wohnen. Wir sind die Wohnung Gottes. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Wir müssten eigentlich gar nicht weitergehen, sondern das auf der Zunge zergehen lassen und mal merken, was das bedeutet, oder? Der Heilige Geist ist jetzt in dir. Wenn du ihm Raum dafür gegeben hast, wenn du ihn reingelassen hast, wenn du an Jesus Christus glaubst und sagst, ja, ich bin ein Sünder, ich brauche Vergebung, ich brauche Jesus in meinem Leben. Wenn du gesagt hast, ich möchte mit Christus leben und wenn Christus in dein Herz gekommen ist, dann lebt jetzt der Heilige Geist in dir und du kannst immer und überall Gemeinschaft haben mit dem allmächtigen Gott. Ist doch genial, oder? Komm, wir sagen mal laut Halleluja, oder? Einmal komm. Halleluja. Wir haben Pfingsten. Gott hat uns besucht. Und wisst ihr, noch etwas hat sich geändert zu Pfingsten. Vorher war Gott immer nur an einem Ort. Nicht, dass Gott sich nicht teilen kann oder dass er nicht an verschiedenen Orten gleichzeitig sein kann. Er war zwar überall, aber er hat sich immer nur an einem Ort manifestiert. Er hat sich nie an zwei Orten gleichzeitig manifestiert und hat seine Herrlichkeit gezeigt, sondern immer nur an einem Ort. Dann musste Mose auf den Berg steigen oder er hat das Volk Israel dann die Hütte bauen lassen. Das Zelt, die Stiftshütte. Und dort war er mit seiner Heiligkeit. Hinterher gab es den Tempel und Gott war im Tempel. Und man hat die Herrlichkeit Gottes gesehen im Tempel. Aber dann hat er gesagt, ich möchte an vielen Orten gleichzeitig sein. Ich möchte viele Personen gleichzeitig besuchen und bei ihnen wohnen. Und jetzt wohnt der Heilige Geist in vielen Orten gleichzeitig, in vielen Personen gleichzeitig. Das heißt, Gott ist nicht mehr ortsgebunden, er ist jetzt überall. Und was ich so gut finde, auch hier an dieser Gemeinde, ist ja, dass wir aus verschiedenen Ländern auch kommen. Ja, er ist ja nicht nur Deutsch hier, sondern wir haben verschiedene Nationalitäten. Und Gott ist in jeder Nation vertreten jetzt. Wisst ihr was, wir können das ja mal so machen, dass ihr mal laut sagt, aus welchem Land ihr kommt ursprünglich, welcher Nationalität ihr anhört. Dass wir einfach mal einen Überblick bekommen, aus wie vielen Nationalitäten wir hier vertreten sind. Und dass wir uns mal bewusst machen, dass Gott auch gerade da jetzt ist, bei eurer Familie, dort zu Hause. Bei den Leuten, für die ihr vielleicht gerade betet jetzt. Eure Freunde, für die ihr betet. Die Lieben, wo ihr Heimweh zu habt und sagt, Mensch, da möchte ich zurück. Gott ist jetzt dort, wirkt dort in den Personen. Sagen wir jetzt mal, komm, aus welchen Ländern kommt ihr? Mexiko. Brasilien. Peru. Indien. Deutschland. Hier haben wir auch jemanden aus Deutschland. Herzlich willkommen. Portugal. Singapur. Aus Ungarn. Niederlande. Russland. Iran. USA. Kamerun. Herborn. Herborner sind auch da. Südafrika. Okay. Südafrika. Das sind doch einige, ne? Ich wollte eigentlich vorher jemanden gefragt haben, dass er mal mitzählt. Hier haben wir noch einen. Korea, Südkorea. Aus so vielen unterschiedlichen Ländern kommen wir hier. Und Gott. Bitte? So viele Leute gibt es gar nicht, genau. 20 Leute aus 30 Ländern. Ne? Das stimmt doch was nicht. Aber Gott ist überall jetzt vertreten. In deiner Familie, zu Hause. Dort ist er. Und wenn du für deine Familie betest und du weißt, der Heilige Geist wohnt noch nicht in ihnen, Gott hat in jedem Land Menschen, in denen er wohnt. In jedem Land. Sogar in Nordkorea, ne? In der Untergrundkirche, in China, in Indien, Somalia. In so vielen Ländern, wo man eigentlich das Evangelium nicht verkündigen darf, hat Gott seine Gemeinde und er wirkt. Amen. Wirklich. Das ist so genial, zu wissen, dass Gott wirkt, dass der Heilige Geist wirkt. Und wisst ihr, der Heilige Geist ist ja nicht irgendjemand, das möchte ich auch noch einmal betonen. Der Heilige Geist ist nicht nur eine Kraft, sondern er ist eine Person. Er ist eine Person der dreieinigen Gottheit. Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Alles drei in sich eigenständige Persönlichkeiten, die aber doch so eins sind, dass du manchmal nicht auseinanderhalten kannst, wer jetzt gerade wirkt. Ist es jetzt der Sohn, ist es der Vater oder ist es der Heilige Geist? Alle waren sie in der Schöpfung zum Beispiel, waren sie alle drei mit integriert, haben mitgearbeitet. In dem ganzen Erlösungswerk waren alle drei immer mit dabei. Sie arbeiten sich gegenseitig zu. Es ist eine Einheit. Und der Heilige Geist ist eben auch eine Person mit Gefühlen, mit Emotionen, mit Autorität und mit furchterregend viel Macht. Furchterregend viel Macht. Der Heilige Geist, der hat Macht. Wenn ein Petrus reden kann und 3000 Leute bekehren sich und das nur bei der ersten Predigt, dann ist das Macht. Eine Macht, die wir nicht haben. Wir haben es mit einer machtvollen Persönlichkeit zu tun. Und der Heilige Geist weiß genau, was er will. Er ist eine Person, die Ziele hat, die eine Agenda hat, die weiß, was er macht, Der Heilige Geist weiß, was er tut und er weiß, was er will. Und deswegen komme ich jetzt zum zweiten Punkt. Der erste Punkt ist, was war der erste Punkt? Der erste Punkt ist, wir sind nie mehr allein. Ja, das, wenn wir uns das merken können. Wir sind nie mehr allein. Wir haben ständige Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott oder können sie zumindest haben. Der zweite Punkt ist, der Heilige Geist hat das Sagen. Er ist der Boss, nicht wir. Wisst ihr, manchmal möchten wir gerne mit dem Heiligen Geist erfüllt werden, weil wir die Kraft brauchen, um etwas zu tun. Ja, wir wollen das tun, wir wollen dahin gehen, kann ich nicht alleine? Herr, füll mich mit deinem Geist, damit ich das tun kann. Aber so arbeitet der Heilige Geist nicht. Der Heilige Geist ist nicht eine Kraft, die wir für unsere Zwecke nutzen können. Sondern der Heilige Geist hat Kraft, mit der er uns nutzen will, uns gebrauchen will, aber nicht andersrum. Der Heilige Geist weiß, was er will und wir müssen ihm folgen, nicht andersrum. Wisst ihr, als ich mich bekehrt habe, da war ich so begeistert. Ich weiß nicht, habe ich das schon mal erzählt? Weiß nicht, erzähle ich nochmal. Aber ich war so begeistert. Ich habe gemerkt auf einmal, ich brauche keinen Alkohol und keine Drogen mehr, um glücklich zu sein, um frei zu fühlen, sondern ich brauche nur Jesus. Ich war so begeistert von Jesus. Und dann habe ich meine eigenen Traktate geschrieben, bin losgezogen, habe anderen Leuten von Jesus erzählt und bin auch ins Asylheim gegangen. Und habe dort zum ersten Mal Kontakt zu Muslimen gehabt. Hab ihn von Jesus erzählt und da weiß ich noch, war ich auf dem Klo da und ich habe gesagt, Jesus, schick mich in die Mission, schick mich irgendwo hin, aber nicht zu den Muslimen. Ja, das war nicht so mein Ding. Das war nicht so mein Ding. Kein Jahr später war ich dann auf dem Weg nach London, um dort für ein Jahr mich ausbilden zu lassen für die Mission unter Muslimen. Und während ich dann da war und wirklich ein Herz hatte auch dann für die Muslime, weil der Heilige Geist denkt anders als ich, und er mir ein Herz gegeben hat, war ich im Ausland und ich habe viele nette Menschen kennengelernt und da war ich noch Single. Und als Single denkst du ja immer, na, ist das vielleicht eine Frau für dich oder nicht? Ne? Das kriegst du nicht los, den Gedanken. Und da habe ich mir gesagt, als ich dann mit vielen anderen Nationalitäten auch zusammen war, habe ich gesagt, Johannes, du wirst nie eine Frau heiraten, die nicht Deutsch als ihre Muttersprache hat. Weil mein Englisch war so schlecht, dass ich gesagt habe, ich kann doch nicht mit jemandem zusammenleben, die jetzt nicht wirklich perfekt Deutsch spricht. Und wieder hat der Heilige Geist gelächelt, gesagt, wart mal ab, Johannes. Und jetzt bin ich mit einer hübschen Frau aus Singapur verheiratet. Und wieder habe ich gemerkt, meine Wege sind nicht die Wege des Heiligen Geistes. Und während ich dann im Ausland war und Ruth kennengelernt hatte, war uns klar und mir war klar, ich gehe ja in den Mittleren Osten. Dort will ich den Muslimen von Jesus erzählen und ich werde nie wieder für längere Zeit nach Deutschland kommen. Habe ich auch anderen Leuten erzählt, ich werde nie wieder zurück nach Deutschland kommen. Jetzt sind wir seit über 10 Jahren wieder in Deutschland, arbeiten hier. Wieder hat der Heilige Geist gelächelt und gesagt, wart mal ab, Johannes. Und das merken wir in unserer Ehe eigentlich immer wieder, dass wir uns Ziele stecken, dass wir sagen, in die Richtung wollen wir gehen. Und dann macht der Heilige Geist das, was er mit Paulus und Petrus und den anderen auch getan hat. Er hat ihnen den Weg versperrt und gesagt, nein, das ist nicht mein Weg, du gehst in die Richtung. Und das ist uns so bewusst, dass wir eigentlich immer noch oft sagen, vielleicht ziehen wir nach Düsseldorf. Wir haben schon eine Wohnung, wir haben schon fast ganz renoviert. Aber wir sind uns so bewusst, dass der Heilige Geist oft anders denkt als wir, dass wir nichts aus eigener Kraft und aus eigenem Denken machen wollen. Der Heilige Geist entscheidet und wir müssen ihm folgen. Er ist der Boss, nicht wir. Er ist der Boss. Und all das, was er mit uns anstellt und was er in unserem Leben zulässt, das ist nicht immer einfach. Wenn du Christ wirst, dann heißt das nicht, dass dein Leben auf einmal besser ist und dass es einfacher geht. Manchmal ist das Gegenteil der Fall. Christsein heißt nicht, ein einfaches, glückliches, sorgenfreies Leben zu haben. Auf keinen Fall. Aber da möchte ich euch einen Mutmacher machen und eine kleine Geschichte von einem Jungen erzählen. Ein kleiner Junge besucht seine Oma und er schüttet ihr das Herz aus, wie dreckig es ihm geht. Und in der Schule sind die Leute immer so gemein zu ihm. Und wenn er nach Hause kommt, muss er sein Zimmer aufräumen und dann noch Hausaufgaben machen. Das Leben ist so hart. Und die Oma ist gerade am Backen. Und dann sagt die Oma, weißt du, Junge, ich gebe dir mal was zum Naschen. Und dann gibt sie ihm etwas Öl. Und der Junge sagt, Öl mag ich nicht. Und dann sagt sie, okay, dann nimm ein bisschen Backpulver. Backpulver, Oma, ich mag doch kein Backpulver. Dann nimmst du Mehl, iss ein bisschen Mehl. Aber Oma, ich mag doch kein Mehl. Dann sagt die Oma, weißt du, ich backe gerade deinen Lieblingskuchen. Und wenn der fertig ist, dann wird er dir sehr gut schmecken. Und weißt du, Gott ist auch ein hervorragender Bäcker und er backt für uns einen hervorragenden Kuchen. Aber die einzelnen Zutaten, die er dafür braucht, aus deinem Leben, die schmecken an sich nicht. Aber wenn du sie mischst und in den Ofen stellst, dann kommt etwas Gutes, etwas Schmackhaftes dabei raus. Und Gott ist ein perfekter Bäcker. Er backt uns einen Kuchen aus unserem Leben, der uns schmecken wird und der anderen schmecken wird. Auch wenn die Zutaten an sich manchmal nicht schmecken. Der Heilige Geist weiß genau, was er tut. Und wenn du jetzt gerade in einem Problem steckst und du denkst, warum muss das sein? Und das kann doch nicht von Gott sein. Vielleicht ist es von Gott. Vielleicht will er damit irgendetwas bewirken. Deinen Charakter verändern. Irgendetwas tun. Er hat ein Ziel. Der Heilige Geist weiß genau, was er tut. Und das ist ein Mutmacher, oder? Mein Bruder hat mir vor 2 Tagen eine E-Mail geschickt. Und da hat er nicht nur mir, sondern auch einigen anderen Männern etwas geschrieben. Und dann hat er dann gesagt, und nun suchen wir ein paar Brüder, die echte Männer sind. Ja, das ist mein Bruder, ne? So schreibt er. Die echte Männer sind und das Risiko eingehen, den obigen Satz vom Konjunktiv in den Indikativ umzuformulieren. Finde ich ein bisschen schwierig geschrieben jetzt. Also auf jeden Fall den oberen Satz wirklich zu formulieren. Und der obige Satz ist ein Zitat von John Wesley. Und sein Vorschlag ist, dass wir jetzt für 3 Monate jede Woche einmal dieses Gebet ganz bewusst vor Gott aussprechen. Und dann mal sehen, was passiert. Ich lese euch dieses Gebet mal vor. Ich gehöre nicht mehr mir, sondern dir. Stelle mich, wohin du willst. Geselle mich, zu wem du willst. Lass mich wirken, lass mich dulden. Brauche mich für dich oder stelle mich für dich beiseite. Erhöhe mich für dich oder erniedrige mich für dich. Lass mich erfüllt sein, lass mich leer sein. Lass mich alles haben oder lass mich nichts haben. In freier Entscheidung und von ganzem Herzen überlasse ich alles deinem Willen und Wohlgefallen. Das ist das Gebet. Und danach schreibt Wesley, glaube ich, dass das Wesley ist, wenn es in einer Stadt nur 3 Männer gäbe, die diese Worte als aufrichtiges Gebet an Gott richten würden, ständen ihm da sicher Gefäße bereit, durch die er Großes bewirken könnte. Es ist egal, ob es Männer oder Frauen sind. Wenn es in einer Stadt nur 3 Personen gäbe, die diese Worte als aufrichtiges Gebet sprechen würden. Und wisst ihr, dieses Gebet ist eigentlich nichts anderes als die ersten Sätze des Vaterunsers, das Jesus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Nicht mein Wille, dein Wille. Dein Wille geschehe. Und wenn wir dieses Gebet ernsthaft sprechen, dann wird etwas passieren und der Heilige Geist kann uns gebrauchen, kann etwas tun in uns. Wisst ihr, Christsein ist eigentlich das Unterschreiben eines Vertrages. Du unterschreibst einen Vertrag mit Christus, du machst einen Vertrag mit Christus, weil du weißt, dass Christus der Beste ist, derjenige ist, der weiß, wo es lang geht und der seinen Heiligen Geist sendet, um dich zu leiten. Und dieser Vertrag ist ein Blankovertrag. Da ist nichts drauf. Nur deine Unterschrift. Und das gibst du dann Gott. Und Gott schreibt anschließend auf, was er mit dir machen will, wo er dich hinführen will, was mit dir passiert. Nicht vorher. Er wird dir vorher nicht sagen, das und das und das wirst du alles erleben. So, jetzt kannst du dir überlegen, ob du Christ werden willst oder nicht. Sondern du bist überzeugt, dass es keinen Besseren gibt, dem du dein Leben anvertrauen kannst. Und deswegen unterschreibst du den Blankoscheck, bevor er entscheidet, was mit dir los ist, was mit dir passieren wird. Das ist Christsein. Ein Blanko-Vertrag unterschreiben. Römer 8, Vers 14. Kann das vielleicht jemand noch lesen? Römer 8, Vers 14. Das ist auch so ein Zeichen, woran wir erkennen können, ob wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind oder nicht. Was tut der Heilige Geist? Römer 8, Vers 14. Welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Was tut der Heilige Geist? Er treibt. Er treibt sie an, er leitet sie, er treibt diejenigen, die sich ihm ausgeliefert haben. Und das sind die Kinder Gottes. Wenn du wissen willst, ob du ein Kind Gottes bist oder nicht, dann prüfe dein Leben, ob du getrieben bist vom Heiligen Geist. Und in diesem Sinne kann ich euch nur empfehlen, lasst euch treiben. Lasst dich treiben. Das ist Christsein, sich treiben lassen. Aber eben nicht von den eigenen Gefühlen, nicht vom Leben, sondern vom Heiligen Geist. Lass dich vom Heiligen Geist treiben, denn diese sind Kinder Gottes. Also, das erste ist, wir sind nie mehr allein, wenn der Heilige Geist in uns wohnt. Das zweite ist, der Heilige Geist hat das Sagen. Und das dritte ist, der Heilige Geist hat ein Ziel. Er weiß genau, was er will und wo er mit dir und mit dem Leben und mit dieser Welt hin will. Und dieses Ziel lesen wir in Johannes 16, Vers 13 bis 14. Johannes 16, Vers 13 bis 14. Eins möchte ich herausstellen, er wird nicht von sich reden, er wird sich nicht von sich nehmen, sondern er wird mich verherrlichen. Und da sagt Jesus Christus. Er wird Jesus Christus verherrlichen. Und das ist das Ziel des Heiligen Geistes, Jesus groß zu machen. Das Ziel des Heiligen Geistes ist es, Jesus groß zu machen. Wer von euch kennt die Hunde- oder die Katzentheologie? Wer von euch hat schon mal davon gehört? Keiner. Marcello, du hast davon gehört. Ihr kennt alle aber Hunde und Katzen, richtig? Nun, der Hund und die Katze, die haben unterschiedliche Einstellungen und Interpretationen des Lebens. Der Hund sagt, du gibst mir zu essen, du gibst mir zu trinken, du bist mein Herrchen, du sorgst für mich. Du musst Gott sein, sagt der Hund. Die Katze sagt, du bist mein Herrchen, du gibst mir zu trinken, du gibst mir zu essen, du kümmerst dich um mich. Ich muss Gott sein. Und wer eine Katze hat, der kann sich das auch vorstellen, dass das die Einstellung eher der Katze ist. Wir erleben genau das Gleiche als Menschen. Wir erleben Gott, wir erleben das Leben, aber wir haben eine andere Interpretation. Und da gibt es ein hervorragendes Buch, Katzen, Hunde und die Herrlichkeit Gottes. Und da geht es eben um die Katzentheologie und wie stark diese Katzentheologie sich immer mehr in der Gemeinde Jesu verbreitert. Früher war es eher eine Hundetheologie. Wir haben Gott groß gemacht. Wir haben gesagt, wir sind klein, du bist der. Du bist der, der alles geben kann. Du bist der Herr. Heute sagen wir, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er möchte mit uns Gemeinschaft haben. Was müssen wir doch wertvoll sein? Oder dass Gott mit mir Gemeinschaft haben will? Wow, du bist wer. Das predigen wir oft. Du bist wer? Aber eigentlich sollte die Interpretation sein, wow, obwohl wir nicht sind, will Gott mit uns Gemeinschaft haben? Was für ein Herr, was für ein Gott, was für ein Christus. Und wisst ihr, das Evangelium ist kein Evangelium, wo wir im Mittelpunkt stehen, sondern wo Jesus Christus im Mittelpunkt steht. Das Evangelium ist ein Evangelium über Jesus Christus, so schreibt Paulus im Römer. Es ist Jesus, der im Mittelpunkt steht. John Piper hat ein Buch geschrieben, God is the Gospel. Gott ist das Evangelium. Und wisst ihr, wenn wir uns bekehren, dann bekehren wir uns nicht, um ein besseres Leben zu haben. Oder weil wir vielleicht jemanden heiraten wollen, die auch Christin ist oder der Christ ist. Oder weil wir sonst irgendwas davon profitieren, sondern wir bekehren uns wegen Christus. Christsein heißt, ich bin begeistert von Christus. Und der Heilige Geist möchte, dass du begeistert bist von Christus. Dass Christus immer größer wird in deinem Leben. Dass du immer mehr Sehnsucht hast nach Jesus. Dass du dich immer mehr nach ihm ausstreckst. Jesus muss im Mittelpunkt stehen, nichts anderes. Jesus kann dir alles nehmen und dich trotzdem lieben, weil er weiß, du brauchst in erster Linie ihn. Wir brauchen keine Gesundheit in erster Linie. Wir brauchen kein gutes Haus, wir brauchen kein Auto, keinen Job. Wir brauchen Jesus Christus. Und wenn du ihn hast, dann bist du reich. Dann sind wir reich. Das ist das Geheimnis Gottes, von dem Paulus schreibt. Das Geheimnis Gottes, alles zusammenzufassen in dem Christus, in Jesus Christus. Was im Himmel und auf Erden ist, überall, ist Jesus zu sehen, ist Jesus zu entdecken. Und wir werden eine Ewigkeit brauchen und trotzdem nicht aus dem Staunen herauskommen, wenn wir an Jesus denken, wenn wir ihn sehen, wenn wir ihn bestaunen, wenn wir ihn anhimmeln. Und gerade jetzt, während wir hier sitzen, wird er ja auch schon angehimmelt von so vielen Engeln und von denen, die schon gestorben sind. Sie beten Jesus Christus an. Sie bestaunen ihn. Jesus wird bestaunt. Es geht um ihn. Freunde, es geht um ihn. Und wenn du wissen willst, ob du mit dem Heiligen Geist erfüllt bist oder nicht, dann prüf dich, ob du begeistert bist von Jesus. Ob du begeistert bist. Zwei Bibelstellen. Einmal Römer 5, Vers 5 und die zweite Römer 15, Vers 13. Römer 5, Vers 5 und Römer 15, Vers 13. Darin sehen wir, was der Heilige Geist tut. Welche Auswirkungen das hat auf unser Leben. Römer 5, Vers 5. Danke. Die Liebe Gottes ist ausgegossen in unser Herz durch den Heiligen Geist, der uns gegeben ist. Das heißt, wenn wir den Heiligen Geist haben, dann können wir in der Liebe Gottes schwimmen. Ja? Wir lieben ihn, weil wir merken, er liebt uns. Da ist eine Liebe, eine Verbundenheit zu ihm. Die Liebe Gottes ausgegossen in unser Herz, wenn der Heilige Geist in uns ist. Römer 15, Vers 13. Das ist ein Gebet von Paulus, ne, dass ihr überströmt in Hoffnung. Und an einer Stelle heißt es, glaube ich, durch den Heiligen Geist. Wir haben Hoffnung durch den Heiligen Geist. Und jetzt muss ich kurz sagen, was Hoffnung in der Bibel bedeutet. Wir sagen ja, ich hoffe, dass es nächste Woche auch noch so schön ist wie diese Woche. Und damit sagen wir wünschen uns das, wir sind uns aber nicht sicher. Die Bibel spricht von Hoffnung in einem ganz anderen Sinn. Wenn die Bibel von Hoffnung spricht, dann ist es etwas, was in der Zukunft liegt, was aber auf jeden Fall eintreffen wird. Zu 100%. Das ist kein Wunschdenken, sondern es wird eintreffen. Und Hoffnung bedeutet, eine Vorfreude zu haben auf das, was auf jeden Fall kommt. Das ist Hoffnung. Und wenn der Heilige Geist in uns ist, dann weckt er eine Vorfreude auf das, was auf jeden Fall kommt. Und er möchte, dass diese Vorfreude wächst, stärker wird, immer stärker wird, dass wir uns auf den Himmel freuen. Nicht, weil dann die Schmerzen weg sind, sondern weil wir Jesus Christus sehen. Und er ist so viel schöner als irgendeine Person, die du je gesehen hast und die dich umgehauen hat. Jesus ist so viel schöner. Er ist so viel heiliger, als wir uns das vorstellen können. So viel mächtiger, so viel gewaltiger. Voller Überraschung. Und wir werden wirklich eine Ewigkeit brauchen und nicht aus dem Staunen rauskommen. Da bin ich mir sicher. Weil Jesus so viele Facetten hat, die wir noch nicht kennen. Er ist ein mächtiger Herr. Der Heilige Geist möchte, dass wir begeistert sind von ihm. So, jetzt möchte ich euch noch was erzählen, was ich den Männern schon mal gesagt habe. Am Männertag, vergebt mir, wenn ihr es zweimal hört. Aber vor einigen Jahren habe ich gemerkt, wie meine Töchter, immer wenn sie was nicht verstanden haben, hä gesagt haben. Ja? Wenn ich sie was frage, sie haben es nicht verstanden, sagen sie, hä? Und das hat mich genervt. Könnt ihr euch vorstellen. Als Vater möchte man, dass seine Kinder gut erzogen sind. Na? Also habe ich mich dran gesetzt und 3 Tage lang an ihnen gearbeitet. 3 Tage lang habe ich ihnen beigebracht, dass man wie bitte sagt und nicht hä? Und irgendwann war es auch soweit, ja, dass meine Kinder schön brav wie bitte sagten. Und am 3. Tag stand ich mit meinem Schwager an der Spüle und wir waren am Spülen und unterhielten uns. Und mein Schwager dreht sich um und sagt, Johannes, ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass immer wenn du was nicht verstehst, du immer hä sagst? Wisst ihr, das erinnert mich daran, dass ich, und das ist, muss ich zu meiner Schande sagen, dass ich manchmal Dinge predige, die ich selbst nicht praktiziere. Oder nicht voll praktiziere. Ich habe meinen Kindern was gepredigt, was ich selber nicht praktiziert habe und es noch niemals gemerkt habe. Und wisst ihr, als Edmund mich anrief und sagte, kannst du predigen, habe ich gesagt, klar, gerne. Und als ich dann merkte, es geht um den Heiligen Geist und um Pfingsten, dachte ich, Mensch, was hast du gemacht? Weil ich fühle mich überhaupt nicht in der Lage und fähig, über den Heiligen Geist zu predigen, weil es noch so viel gibt, was ich lernen muss. Und weil ich nicht immer da bin, dass ich sage, ich bin so brennend für Christus und Christus ist mein Leben. Manchmal wird der Umzug dann wichtiger als Christus. Ist das nicht verrückt? Aber das muss ich bekennen. Das ist bei mir so und das ist vielleicht bei dir auch so. Vielleicht haben wir ein paar Heilige unter uns, aber wir alle sind da, dass wir merken, wir sitzen eigentlich im selben Boot und wir merken, wir haben nicht immer diese Liebe. Wir haben nicht immer dieses Brennen des Geistes. Aber zwei Dinge möchte ich sagen dazu. Erstens, wichtig ist, dass du guckst, ob du es jemals hattest. Wenn du wissen möchtest, ob du wirklich dabei bist, und ich glaube, Paulus war es, der gesagt hat, prüft euch, ob ihr dabei seid, ob ihr im Glauben seid. Wenn du dich prüfen willst, und das ist wichtig, dass wir das immer wieder tun, dann gucken wir und sehen, war es schon mal in meinem Leben so, dass Gott in mir gewirkt hat, dass ich begeistert war von ihm, dass ich Christus wollte. Wenn das der Fall ist, dann weißt du, Gott hat schon mal gewirkt. Und das gibt dir Mut, dass er wieder wirken kann. Und das Zweite ist, wir können uns gegenseitig, sollten uns gegenseitig immer wieder ermutigen, oder? Zu sagen, hey, seid brennend im Geist, sagt Paulus in Römer 12, Vers 11. Seid brennend im Geist. Und das bedeutet, dass er das Leuten schreibt, die nicht brennend waren, oder? Sonst würde er es ihnen nicht unbedingt schreiben. Seid brennend im Geist. Er ermahnt sie, ermutigt sie. Und darum haben wir auch Gemeinschaft miteinander, dass wir uns gegenseitig ermutigen und sagen, hey, sei wieder brennend im Geist. Lasst uns gegenseitig anspornen und sagen, hey, wieder für Christus. Wir wollen ihn wieder sehen. Wir wollen ihn sehen. Der Heilige Geist möchte Christus groß machen. Und das tut er durch uns. Und wir sind sein Mittel. Und was möchte der Heilige Geist tun? Nicht nur, dass du begeistert bist von Christus, sondern dass du verändert wirst in sein Bild. Römer 8, Vers 29, wer kann das einmal lesen? Ganz wichtige Bibelstelle. Da geht es um die Bestimmung deines Lebens. Römer 8, Vers 29. Kannst du es bitte noch einmal lesen?
Denn die er auserwählt hat, die hat er auch vorherbestimmt, dass sie gleich sein sollten dem Bild seines Sohnes.
Ja, dass sie gleich sein sollen dem Bild seines Sohnes. Ne? Dazu hat er sie bestimmt. Das ist unsere Bestimmung, Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Wenn du überlegst, was ist dein Lebensziel? Warum bist du auf dieser Erde? Warum hast du dich bekehrt? Worum geht es? Es geht darum, Jesus Christus immer ähnlicher zu werden. Und deswegen ist auch die Frucht des Geistes, die wir in Galater 5, Vers 22 lesen, ich lasse es jetzt einfach mal, manche von euch kennen das wahrscheinlich, aber die Frucht des Geistes, ja, ist Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Das ist das Ergebnis des Heiligen Geistes in dir. Gott will uns verändern. Er will uns verändern. Das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern es ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Das ist das Reich Gottes. Den Heiligen Geist zu erleben, wie er Friede und Freude schenkt in meinem Herzen, wie ich ein gerechtes Leben vor Gott führen kann. Das ist das Zeichen, dass der Heilige Geist in mir lebt. Wisst ihr, wenn jemand mit dem Heiligen Geist erfüllt ist, dann passiert ein übermenschliches Wunder. Und dieses Wunder ist eben nicht, dass er nach hinten wegfällt. Dieses Wunder ist nicht in erster Linie, dass er in Sprachen redet, obwohl das auch ein Zeichen des Heiligen Geistes sein kann. Und er gebraucht das auch noch, aber nicht so häufig, wie es oft dargestellt wird. Aber das Wichtigste ist, dass der Heilige Geist uns von innen heraus verändert. Und das ist für mich das größte Wunder und der größte Beweis, dass es Gott gibt. Wisst ihr, ich erinnere mich noch, in meiner harten Zeit, als ich nach Hause kam und ich war betrunken und mein Vater lag auf den Knien im Wohnzimmer und hat für mich gebetet. Und dann ist er aufgestanden und hat mich angefleht, dass ich mein Leben ändere. Und ich habe es nicht getan. Und der Nachbarjunge, der durfte nicht mit mir spielen, weil ich ein schlechter Einfluss für ihn war. Durfte nicht mit mir in Urlaub fahren. Manchmal war ich so aggressiv, dass ich einfach eine Telefonzelle kaputt gemacht habe oder einen Autoreifen zerstochen habe. Ich war so aggressiv, so kaputt, so dunkel war es überall. Und nichts konnte mich ändern. Auch mein Vater nicht, der mich angefleht hat. Auch nicht mein schlechtes Gewissen. Wie oft bin ich morgens aufgewacht und gesagt, ich habe mir gesagt, ich werde nie wieder trinken, nie wieder trinken. Und wieder habe ich getrunken. Keiner konnte mich verändern. Außer einer. Und das war der Heilige Geist. Und als ich dann diese Begegnung hatte mit dem Heiligen Geist und mit Jesus Christus und er mein Leben verändert hat, dann wurde alles anders. Und auf einmal habe ich Dinge getan, die ich vorher nie für möglich gehalten habe. Ich wollte Dinge nicht mehr tun, die ich vorher unbedingt tun musste. Gott hat sein Gesetz in mein Herz geschrieben, wie er es in Hesekiel schon vorher gesagt hat. Und das ist der größte Beweis, dass der Heilige Geist in uns wirkt. Und das ist auch wichtig für euch, wenn ihr an euch selbst denkt, versucht bloß nicht aus eigener Kraft irgendwas zu tun. Christsein ist etwas, das ist unmöglich. Es ist unmöglich, Jesus ähnlicher zu werden. Seinen Charakter zu verändern, sodass er Jesus ähnlicher wird. Es ist unmöglich. Wir können eine Show abziehen. Wir können freundlich wirken. Wir können so tun, als hätten wir Liebe. Aber es wirklich zu tun, ich meine, es wirklich zu haben, das können wir nicht. Christsein ist ohne den Heiligen Geist unmöglich. Nur der Heilige Geist kann uns verändern. Nicht durch Kraft und nicht durch Macht, sondern durch meinen Geist, sagt Gott in Sacharja 4, Vers 6. Durch meinen Geist kann ich etwas erreichen. Durch meinen Geist kann ich dich verändern. Wir brauchen den Heiligen Geist. Ich habe mir überlegt, ja, ich finde immer wichtig, wenn man predigt, dass man sich das Ziel so in 2, 3 Sätzen aufschreibt. Was ist das Ziel der Predigt? Ja, was will ich damit erreichen? Warum stehe ich jetzt hier? Habe ich mir überlegt, warum stehe ich hier? Um euch zu unterhalten? Um den Sonntag rumzukriegen? Was ist das Ziel? Und mein Ziel ist, Werbung zu machen für den Heiligen Geist, dass wir die Notwendigkeit des Heiligen Geistes wirklich spüren. Und die Macht des Heiligen Geistes. Und dass wir rausgehen und sagen, ich brauche den Heiligen Geist. Ich brauche wieder neu erfüllt zu werden mit ihm. Ohne ihn kann ich nichts tun. Dass wir so rausgehen. Das ist mein Ziel. Wir brauchen den Heiligen Geist. Und wisst ihr, der Heilige Geist will ja nicht nur dich verändern, damit du Jesus ehrst. Denn wenn wir in sein Bild verwandelt werden, ehren wir ja Jesus. Jesus wird ja verherrlicht. Jesus wird ja groß gemacht. Weil ja sozusagen ganz viele Christusse hier auf der Erde dann sind. Ja, Christus ist ja auf der Erde durch uns. Warum will er das tun? Der Heilige Geist hat ja noch ein Ziel. Und das haben wir heute Morgen auch schon mal gehört. Und ich will euch mal was sagen, was ihr heute Nachmittag tun könnt. Ja, wenn ihr am Rhein entlang geht, dann könnt ihr mal einfach hochgucken und ganz erstaunt gucken und staunend nach oben gucken. Und was ihr feststellt, und das haben wir früher öfters gemacht, ist, dass die anderen um euch herum auch nach oben gucken. Dabei ist oben gar nichts. Ja, aber alle gucken nach oben. Weil sie dich sehen und denken, so wie du dich verhältst, muss oben was sein. Und das möchte der Heilige Geist. Dass Leute dich sehen und sagen, wow, da muss ja was sein da oben. Da muss was sein. Ein wichtiger Vers steht in 2. Korinther 3, Vers 3. 2. Korinther 3, Vers 3.
Steintafeln, sondern auf fleischerne Tafeln, nämlich eure Herzen.
Wir sind ein Brief Gottes. Ne? Wir sind ein Brief Gottes. In Hesekiel hat Gott gesagt, ich werde mein Gesetz in euer Herz schreiben. Und jetzt sagt Paulus, ihr seid ein Brief Gottes. Gott ist ein Briefeschreiber. Er will kommunizieren. Er will, dass ganz viele Briefe im Umlauf sind. Und dass ganz viele Menschen diese Briefe lesen. Und du bist der Brief. Ich bin der Brief. Ein Liebesbrief Gottes. Wir sind ein Liebesbrief Gottes. Ja? Und Gott möchte, dass viele ihn lesen. Und wenn sie ihn lesen, dass sie wirklich merken, das ist ein Liebesbrief und kein Hassbrief. Ne? Er will, dass Liebesbriefe im Umlauf sind. Wisst ihr, jemand sagte mal, wir müssen mit allen Mitteln predigen. Und predigen ist ja wichtig. Ja? Und predigen ist nicht nur, dass wir hier vorne stehen, sondern predigen, meine ich, ist einfach, dass wir das Evangelium weitergeben, dass wir das Evangelium einfach kommunizieren. Und dann sagte jemand einmal, und das ist ja wichtig, predigen, weil der Glaube aus der Predigt kommt. Ja? Paulus sagt an einer Stelle, der Glaube kommt aus der Predigt. Das heißt, wenn wir möchten, dass Menschen sich Jesus anvertrauen, also im Glauben, dann müssen sie das erstmal hören. Also kommt der Glaube aus der Predigt. Und dann sagte ein Missionar einmal, wir müssen mit allen Mitteln predigen. Und wenn es sein muss, auch mit Worten. Wenn es sein muss, auch mit Worten. Wisst ihr, ich tendiere nicht dahin, dass wir sagen, ich lebe an meinem Arbeitsplatz einfach ein authentisches Sein, noch niemals Christ sein, sondern ein Sein, und irgendwann werden die schon auf mich zukommen und fragen, Mensch Johannes, warum bist du so anders? Das glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass wir nichts vom Evangelium weitersagen sollen. Ja, ich glaube schon, dass wir sagen sollen, aber unbedingt immer mit einem authentischen Charakter, der Christus ähnlich ist. Und Taten sprechen immer lauter als Worte. Wenn die Taten was anderes sagen, dann kann ich einpacken. Brauchst du gar nicht erst weiter predigen. Wir müssen mit allen Mitteln predigen. Und wenn es sein muss, auch mit Worten. Und deswegen möchte der Heilige Geist dich verändern. Er möchte, dass du anders wirst, damit du Jesus verherrlichst und damit Menschen durch dich zum Glauben kommen und ebenfalls Jesus verherrlicht wird. Durch sie. Dass du ein Multiplikator wirst. Ich fasse nochmal zusammen, was ich eigentlich gesagt habe. Wir haben über den Heiligen Geist gesprochen, ne? Und durch den Heiligen Geist sind wir erstens nie mehr alleine, sondern wir haben und können diese intime Gemeinschaft mit dem Allmächtigen haben. Zu jeder Zeit. In jeder Situation. Bei jedem Problem. In jeder schlaflosen Nacht. Wir können intime Gemeinschaft mit dem Allmächtigen haben. Das ist das Erste. Das Zweite ist, wir folgen einem Boss, der weiß, was er will. Und er will etwas Gutes. Wir folgen einem Boss, der weiß, was er will. Das ist das Zweite. Drittens, unsere Leidenschaft und Sehnsucht nach Jesus wird größer. Unsere Leidenschaft, unsere Sehnsucht nach Jesus Christus wird größer, damit er verherrlicht wird. Wir möchten ihn groß gemacht sehen. Und das bewirkt der Heilige Geist in uns. Und das Nächste ist, der Heilige Geist verändert uns selbst grundlegend. Er verändert uns und er gebraucht uns. Jetzt mal eine Frage, ganz spontan, ist jetzt nicht eine Entscheidung, dass du lange überlegen musst, aber wer von euch möchte diese Dinge erleben? Möchten wir, oder? Das möchten wir. Aber wir sind noch nicht da angekommen, wir sind auf dem Weg, wir alle sind auf dem Weg und deswegen ist wichtig, dass wir das Gebet auch des Paulus immer wieder auch mitbeten, der dafür betet, dass wir stark werden durch den Heiligen Geist am inwendigen Menschen. Lasst uns füreinander beten, lasst uns miteinander beten, lasst uns alleine beten, Herr, mach mich stark am inwendigen Menschen durch den Heiligen Geist. Wir haben noch unsere Schwächen, aber der Heilige Geist will an uns arbeiten, er will uns verändern. Aber das läuft nach seinen Bedingungen und nach seinen Regeln. Der Heilige Geist ist eine Person. Wisst ihr, ich hätte mir auch gewünscht, dass ich aufstehe, predige und 3000 Leute bekehren sich. Vor allen Dingen in einer Gemeinde, wo noch niemals 100 sitzen. Das wäre ja wohl genial. Ne? Ja. Wäre noch ein größeres Wunder. Aber der Heilige Geist arbeitet nicht nach Schema F. Der macht nicht immer das Gleiche. Gott hat auch nie das gleiche Wunder immer nochmal gemacht. Er hat immer anders gewirkt, immer anders. Gott und auch der Heilige Geist, das sind Personen, die mit jedem unterschiedlich arbeiten. Und wenn du dich bewusst für eine ganze Zeit lang dem Heiligen Geist widersetzt hast, dann kannst du jetzt nicht sagen, Heiliger Geist, jetzt bin ich bereit, jetzt komm. Und er kommt sofort. Ich meine, das müssen wir einfach auch sagen. Wenn wir ihn bitten, und Jesus sagt, wenn ihr ihn bittet, wenn ihr ihn immer wieder bittet, dann werdet ihr erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Nur wir müssen auch sagen, er kommt nicht sofort und dann, wann du es willst. Es läuft nach seinen Regeln. Und das heißt für uns, dass wir uns unterordnen, dass wir uns demütig ihm nähern und sagen, mach du, wie du willst, wann du willst. Ich bin bereit, ich will bereit sein. Vielleicht bin ich noch niemals bereit, mach mich bereit. Aber dass wir diese demütige und respektvolle Haltung ihm gegenüber haben. Er ist keine Kraft, die wir einfach für uns nutzen können, sondern er ist der Boss. Und es läuft nach seinen Regeln, Aber es gibt noch eine Möglichkeit, wie wir erfüllt werden können mit dem Heiligen Geist. Und zwar immer wieder, Und da steht in Epheser 5, Vers 18 bis 20. Und während das jemand aufschlägt und liest, kann vielleicht Johannes und die Band schon mal nach vorne kommen, dass wir nochmal anbeten. Denn das hat sehr viel miteinander zu tun. was Paulus hier sagt. Anbetung hat etwas damit zu tun, dass wir erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Epheser 5, Vers 18 bis 20. Wer kann das einmal lesen? Lasst euch erfüllen mit dem Heiligen Geist. Und eigentlich steht dort im Griechischen ständig erfüllen. Es ist eine wiederholende Handlung. Immer wieder erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Immer wieder gefüllt werden mit dem Heiligen Geist, mit seiner Kraft. Und wie passiert das? In der Elberfelder Bibel, und das ist einer der genauesten Übersetzungen überhaupt, steht, lasst euch erfüllen, indem ihr zueinander redet in Lobliedern und Psalmen. Indem ihr Gott lobt, wird der Heilige Geist spätestens dann aufmerksam und sagt, da will ich bei sein. Denn ihm geht es um das Lob. Da ist er schon bei. Natürlich, er bringt uns ja dahin, dass wir ihn loben. Wenn wir ihn loben, wenn wir ihn preisen, wenn wir unseren Blick auf Jesus richten, dann möchte der Heilige Geist sich immer mehr füllen. Lass uns das tun. Nochmal ein Lied, zwei. Zueinander, miteinander, Jesus loben.